Hi und herzlich willkommen beim Slalom-Podcast. Ich bin Tim Schumacher von, und ja, da fängt es vielleicht schon an, bei mir ist fast schwierig zu sagen, von welchem Unternehmen ich bin. Ich habe relativ viele Sachen momentan. Ich habe eine Venture-Gesellschaft, wo ich viele Angel-Investments mache, viele Sachen im Impact-Bereich. Ich bin aber auch im SaaS-Bereich, also Software-as-a-Service recht aktiv. Und dann so die zwei prominentesten Unternehmen, wo man mich kennt, sind zum einen IO, die Firma hinter Adblock Plus, und dann auch Ecosia.
Ja, hi Tim und vielen Dank, dass du zu Gast im Slalom-Podcast bist. Sag mal, weißt du, warum ich dich eigentlich angefragt habe?
Nee, erzähl's mir.
Weil du im Social Media Bilder vor dich vor Sonnenblumen ablichten lässt. Nein, just kidding. Das muss ja was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Nein, weil du jüngst zum Investor des Jahres gekürt worden bist und ganz spektakulär natürlich auch in den Ecosia investiert hast und ein Herz für nachhaltige Themen hast.
Super.
Sollen wir anfangen?
Ja, gerne.
Super.
Slalom, Nachhaltigkeit.
Tim Schumacher, Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme 43 Jahre, geboren im schönen Freiburg, wohnhaft im vergleichsweise weniger schönen Köln, studierter Betriebswirt und jüngst beim German Startup Award zum Investor des Jahres gekürt. Tim ist seit den 1990er Jahren Digitalunternehmer, gründete zum Beispiel den Domain-Marktplatz sedo.com, verkaufte anschließend seine Anteile, gründete weiter und betätigt sich seitdem als Investor vornehmlich im Digitalbereich. Bekannt geworden ist er sicherlich durch seine Software-Company IO bzw. deren Produkt Adblock Plus, die Werbung auf Websites aussperrt bzw. schlechte Werbung auf Websites aussperrt. Und damit sind Tim und sein Team ja zu einer Art Heilsbringer derjenigen User geworden, die sich eben über schlechte Webseitenwerbung aufregen. Und zum anderen irgendwo zwischen Pest und Cholera bei denjenigen angesiedelt, die Werbung auf ihren Websites verkaufen. Verlage zum Beispiel. Soweit, so gut. Neben seinen Beteiligungen im Digitalbereich macht er auch zunehmend Investments im Nachhaltigkeitsbereich. Er hat Anteile an Unternehmungen wie Surplus, Solar.com und sicherlich der bekannteste Vertreter dieser Gruppe, Ecosia. Und über diesen zweiten Teil, den Nachhaltigkeitsbereich, rede ich mit Tim in diesem Gespräch des Slalom-Podcast. Herausgekommen ist ein recht kurzweiliges Gespräch, wie ich finde. Zieht's euch rein, habt viel Spaß dabei. Die Slalom-Episode Nummer 47 mit Tim Schumacher.
Ein Nerd, ein unternehmerischer Nerd mit einem ökologischen Herz.
Der unternehmerische Nerd mit dem ökologischen Herz, da muss man ja auch die Augen vor der Realität nicht verschließen. Gerade mal einen kurzen Rückblick, Covid-19, Pandemiezeiten. Wir sind jetzt, wo wir das aufnehmen, Mitte Juni im Jahr 2020. Sag mal, wie hast du das erlebt?
Also ich habe... bin tatsächlich mit vielleicht eine persönliche Geschichte zum Anfang, bin mit Covid früh konfrontiert worden, im Sinne von, dass sich die Hälfte meiner Familie außer mir und meinem jüngeren Sohn sich auf dieser Veranstaltung German Startup Awards auch angesteckt hatten mit Covid. Wir wussten das nicht, wussten das erst 2 Monate später im Antikörpertest. Damals war es ja auch unmöglich, irgendeinen Test oder irgendwas zu bekommen. Die Ärzte haben gesagt, ja, Grippe und so weiter. Es war auch relativ glimpflich im Nachhinein. Aber ansonsten, der Rest ist, glaube ich, wie bei allen anderen gewesen. Irgendwann hörte halt die Schule auf und das Büro schloss. Und jetzt muss ich sagen, in meinem Business, was ja sehr digital ist, war es relativ unproblematisch. Ja, wir haben danach alle von zu Hause gearbeitet. Meine Kinder sind schon ein bisschen älter, sprich, die haben sich auch weitgehend selber beschäftigt. Klar, man muss da hier und da mal noch helfen. Man arbeitet dann auch ein paar Stunden weniger. Aber wir haben es jetzt als gar nicht so tragisch empfunden. Und sind jetzt aber doch wieder froh, dass auch die Schule wieder losgeht und so ein bisschen ein Rückgang zur Normalität da ist.
Aber es gab ja schon als deine Investments, als Investor selber, gab es da Schwierigkeiten? Musstest du quasi die Investments irgendwie sichern? Musstest du Liquidität sichern, Kapital zuführen?
Ja, also am Anfang war richtig so eine Phase, wo alle in hektische Betriebsamkeit auch gekommen sind, zumindest manche Startups. Also und ich habe tatsächlich auch 2 oder 3 Startups, die wirklich ganz hart getroffen sind. Also alles, was im Bereich Travel, Events, Jobs sind, ist wirklich, da möchte ich nicht in der Haut der CEOs stecken. Und dann gibt es einen Haufen Startups, die haben das gar nicht gemerkt. Ja, also alles, was so Software as a Service ist, gab auch Startups, die sogar profitiert haben, weil sie irgendeine Software machen, die Remote-Arbeit fördert, und da ging es dann eher hoch. hoch geht's meistens nicht so dramatisch schnell wie runter.
Hoch und runter, wir sitzen jetzt hier gerade in Köln, in Ehrenfeld, im Gebäude von IO, also was hast du gerade gesagt, die Kantine ist das, glaube ich, ne?
So das ist hier so unser Lunch- und Aufenthaltsraum, ja. Und die Mitarbeiter können hier auch Party machen, also tatsächlich feiern ganz viele Leute, ich habe hier auch meinen 40. Geburtstag gefeiert.
Ah, right, okay, cool. Es sind aber gerade nicht so viel da, natürlich viele im Homeoffice.
Nee. Ne? Unser Büro ist, wir sind eigentlich offiziell im Homeoffice, aber mit der Möglichkeit, dass Leute, die auch zum Beispiel weniger Platz haben, es gibt ja viele, die haben irgendwie eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung und dann ist es einfach auch schön, ins Büro zu gehen und jetzt sind so vielleicht 10 Leute im Büro.
Okay, alles okay. Ja. Die Krise, über die wir gerade gesprochen haben, ich meine, krisengestählt seid ihr ja mit IO, oder? Also allein durch die ganzen Rechtsprozesse, die ihr die letzten Jahre hattet, kannst du sagen, wie viel du insgesamt geführt hast oder wie viele Prozesse insgesamt die Unternehmung IO führen musste?
Ja, wir haben über ein Dutzend Prozesse geführt, davon jetzt auch schon 2, bald 3 bis zum BGH. Aber es ist eine andere Art von Krise. Also es ist ja so eine Krise, die langsam kommt. Es ist auch nicht mein erstes Unternehmen. Ich habe ja vorher Sedo gegründet, viele Jahre auch selber geführt. Da hatten wir auch die eine oder andere juristische Schlacht nicht auf diesem Niveau. Und wenn IO meine erste Gründung gewesen wäre, hätte ich mir vollkommen in die Hose gemacht. So war das was, wir wussten, okay, da wird was kommen. Rechtliche Streitigkeiten oder auch rechtliche Aggressivität, gerade von Konzernen, gehört sozusagen zum Waffenarsenal von Konzernen, die versuchen, ihre Pfründe zu verteidigen. Und wir wussten, dass da was kommt. Und deswegen war es jetzt nicht so eine Krise wie Covid, die irgendwie alle völlig unvorbereitet getroffen hat. Und eher was so über viele, viele Jahre ging, was einfach das Geschäft immer wieder einfach Teil des Geschäfts war und wir damit arbeiten mussten.
Aber es gab ja bestimmt auch Situationen, wo du morgens ins Büro bist und nicht mehr so richtig wusstest, wie es jetzt weitergeht irgendwie?
Es gab mal eine Situation, wo wir tatsächlich hier einen Raid hatten, also die, wo wir morgens ins Büro sind und es standen plötzlich 20 Polizisten hier im Büro und haben eine Durchsuchung gemacht und da haben irgendwelche Konzerne, Pressekonzerne über irgendwelche Wege die Staatsanwaltschaft wohl dazu gekriegt, wurde nachher auch alles eingestellt, aber da schluckst du dann doch erstmal, wenn du irgendwie morgens reinkommst, denkst du, shit.
Das glaube ich.
Also das war sicherlich eins der in Anführungsstrichen Highlights meines Unternehmerlebens.
Ja. Wer hat denn da alles gegen euch prozessiert?
Also so der prominenteste ist Axel Gebüsche. Springer, ja. Die kennt man ja auch, die sind ja bei anderen Sachen auch nicht zimperlich, verfolgen ihre Agenten, also da will ich gar nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, kann sich jeder vorstellen, wir haben gerade diese Drosten-Kampagne gesehen, dass die nicht sauber spielen, wissen wir glaube ich alle. Und von daher war es tatsächlich auch ein Gegner, wo wir Spaß hatten. Wir haben ja auch andere Prozesse, zum Beispiel Zeit oder Spiegel, was Verlage sind, die ich wahnsinnig respektiere, wo es mir eigentlich fast wehtut, dagegen zu kämpfen. Aber gut, muss man sich immer. Aber Axel Springer ist natürlich schon auch ein Lieblingsgegner.
Und das alles so im Dienste der Freiheit. Eigentlich, make the Internet better.
Der Freiheit des Nutzers. Als Nutzer, und eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, ja, wir pappen uns einen Aufkleber, bitte keine Werbung, an den Briefkasten. Wir gehen beim Fernsehen, wenn die Werbung kommt, auf die Toilette oder wechseln einfach den Sender. Warum soll das auf dem PC anders sein? Also, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass der Nutzer die Freiheit haben soll, zu entscheiden, will ich Werbung sehen oder nicht.
Wenn du da jetzt nochmal zurückblickst aus den letzten Jahren, euch gibt es ja noch und das soll auch so weitergehen. Aber was hast du so aus dieser Zeit, Sedo hast du schon angesprochen, das war ja, glaube ich, dein erstes Unternehmen und dann IO hinten dran, neben den ganzen Investments, über die wir jetzt im Einzelnen bestimmt nicht mehr reden können, das wird die Zeit sprengen, aber was hast du aus dieser Zeit so mitgenommen?
Viele Sachen, also bei meiner allerersten Gründung habe ich natürlich viele der Sachen, wie jeder Gründer, erstmal auf die harte Tour gelernt, von wie stellt man seine ersten Mitarbeiter ein, bis zu wie wird man auch Mitarbeiter, wo es einfach nicht passt, wieder los, was eine der schwierigsten Dinge für jeden Gründer ist. Wie strukturiert man eine Firma? Ja, es sind diese klassischen Schmerzen, auch diese Wachstumsschmerzen heißen die ja, dass man am Anfang sitzt man alle um einen Tisch, alle wissen genau, was abgeht. So bei 10, 15 Leuten gibt es so den ersten Bruch. Und dann so ab 50 bis 100 gibt es den zweiten Bruch, wo du halt plötzlich dich ja auch entfremdest von Mitarbeitern, wo du Strukturen einbauen musst, wo du Prozesse einbauen musst. Und viele dieser Dinge sind eigentlich bei jedem Unternehmen gleich. Und das ist sicherlich was, das sind so die Hauptlearnings, die man als Unternehmer hat. Und die versuche ich natürlich auch weiterzugeben, wenn ich Gründer coache, in die ich dann wieder investiert habe.
Hm. Hättest du dir das gedacht? Mal kurz Snapshot zurück. Der 7-jährige Tim in Freiburg. Irgendwie, was waren da so seine Träume und Wünsche?
Also ich habe da, glaube ich, nie drüber nachgedacht. Ich war immer schon sehr unternehmerisch. Also ich habe wirklich schon mit 7 oder mit 10 oder so irgendwelche Geschäftsideen gehabt. Und sei es irgendwie die Kinder in der Seifenkiste, um die Dorfscheune zu fahren. Das war, glaube ich, mit 8 oder 9. Und ich habe immer, dieses Unternehmerische hat mir immer Spaß gemacht. Und aber ich habe jetzt nie darüber nachgedacht und gesagt, das und das will ich mal werden, sondern ich habe das einfach gemacht und versucht, das zu machen, was ich halt irgendwie für richtig gehalten habe.
Also das heißt, mit 7 Jahren hast du schon deine Geschäfte vor der Dorfscheune abgewickelt?
Definitiv.
Also was waren da so deine Geschäftsprinzipien? Günstiger einkaufen, teurer verkaufen?
Das sind so die Grundprinzipien. Also die Seifenkiste war selber gebaut, die war also da, war quasi abgeschrieben. Natürlich mit tüchtiger Hilfe meiner Eltern. Aber klar, dann die rumzufahren oder Flohmärkte oder sowas habe ich eigentlich immer schon geliebt. Und ich habe auch dann, als ich den ersten Computer bekommen habe, so mit 13, 14, habe ich am Anfang 1-2 Jahre wirklich viel gespielt und dann aber gemerkt, so, Spielen ist eigentlich langweilig. Und dann habe ich mit meinem Freund und dann späteren Sedo-Mitgründer begonnen, irgendwelche Disketten zu verkaufen mit Programmiercodes. Und später haben wir dann irgendwelche Software geschrieben für den SC Freiburg, zuerst einen Fußballmanager, den dann wieder an andere verkauft. Also irgendwie hat so immer die eine Sache sich zum nächsten ergeben.
Ja, stark. Dann so nach der Schule nochmal ein zweiter Snapshot, der Tim in der Volljährigkeit, so gerade der Volljährigkeit entwachsen, raus aus dem Abi. Was war so dein Standbein, dein Gedankliches? Wo hast du dich da aufgehangen?
Also ich war eigentlich immer so zwischen diesem Thema, also ich mochte diese technischen Themen, habe früher selber sehr viel programmiert, aber auch den wirtschaftlichen Teil und habe mich dann am Ende letztendlich auch für sozusagen den Wirtschaftsteil entschieden. Das heißt, also in den Unternehmen, die ich jetzt habe, bin ich eigentlich nicht der codet, sondern ich bin eigentlich eher der Finanzen, Vertrieb und so weiter macht oder organisiert. Und das ist dann da auch geblieben. Aber so diese Grundtendenz, Technik zu machen und auch diese Grundtendenz, ökologische Themen zu machen, das ist was, also das habe ich auch in der Abi-Zeit viel. Also wir haben damals auch ohne Erfolg gegen die B31 demonstriert. Wir haben ohne Erfolg auch gegen Fessenheim, das Atomkraftwerk auf der französischen Grenze, demonstriert. Also ich war da schon auch relativ aktiv und von daher ist das, was ich jetzt eigentlich seit 20 Jahren mache, schon auch so ein bisschen in den Schnittmengen von dem Ganzen.
Hm. Du sprichst es ja gerade an, du bist ja auch ein Kind der 70er Jahre, das heißt, die 80er Jahre erlebt man bewusst mit, die sehr politisch waren. Ja,
Tschernobyl zum Beispiel als prägendes Event, kannst dich wahrscheinlich genauso auch noch an Tschernobyl erinnern, so wie sich andere jetzt an 9-11 erinnern.
Ja, total, absolut. Tschernobyl, später dann der Golfkrieg, das war ja dann irgendwie ausgehende Schulzeit so bei mir. Aber so dieses, also das Grundverständnis, dass vielleicht diese Erde oder auch das, was wir an Systemen bauen als Menschen, nicht unbedingt nur auf Wachstum getrimmt ist, absolut, sondern durchaus im Balance mit irgendwas, mit unserer Natur bleiben muss. Wie hat sich das später bei dir gedanklich fortgesetzt?
Also ich glaube, dieses Grundverständnis, das ist tief verwurzelt und das ist auch was, ich glaube, dass diese Prägung passiert tatsächlich in der Kindheit. Das merkt man später erst. Ich habe natürlich, also jetzt gerade zu Sedo-Zeiten, war ich erstmal damit beschäftigt, auch einfach Geld zu verdienen mit einem Online-Marketing-Startup. Und habe natürlich jetzt den Luxus, auch einfach mir mehr Themen aussuchen zu können, vielleicht als früher. Aber ich sehe schon, dass es was ist, was auch mit Kindern wichtiger wird, was einfach auch man merkt, es wird, muss man sich ja nur die heißen Sommer und andere Sachen angucken, man merkt, es wird dringender und aber es fällt halt eben auf fruchtbaren Boden, weil das ist was mich auch einfach seit früher Zeit schon interessiert hat und deswegen versuche ich das einfach sehr, sehr viel stärker jetzt umzusetzen, auch bewusst Und eben auch viel mehr Sachen im Impact-Bereich zu machen. Mhm. Und Ecosia zum Beispiel, um vielleicht mal da kurz drauf zu kommen, das war was, da, das ist ja genau für mich an dieser Schnittmenge zwischen eben einem technischen Thema, auch Online-Advertising, was ich wirklich gut verstehe über die Jahre, und eben dem ökologischen Thema, das, was mit dem Geld auch was Sinnvolles getan wird. Und deswegen habe ich da zum Beispiel einfach so unfassbar viel Spaß, jetzt schon seit vielen Jahren hier mit Christian mitzuhelfen, Ecosia groß zu machen. Es war tatsächlich ein Investment ganz am Anfang. Mittlerweile ist es das nicht mehr, weil wir haben es ja in eine Stiftung überführt, wo ein solches Thema meiner Ansicht oder unserer Ansicht nach auch hingehört. Aber es macht einfach unfassbar viel Spaß, da was zu bauen, was eben nicht for profit ist, aber trotzdem einfach so perfekt zu dem passt, was mich eigentlich wirklich interessiert.
Der Christian, von dem Tim spricht, ist im Übrigen Christian Kroll. Und der Christian hat zusammen mit seiner Schwester im Jahr 2009 Ecosia gegründet.
Die waren damals noch ganz klein, hatten irgendwie 3 Leute und wirklich kleine Umsätze. Und der hat gesagt, guck das mal an, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und haben uns auch sofort verstanden. Und zu der Zeit, dann seine Schwester wollte damals raus und die hat es ja mit ihm mitgegründet. Und dann habe ich einfach ihre Anteile mit abgekauft, habe noch Geld ins Unternehmen gesteckt und gesagt, komm, jetzt helf ich dir.
Mittlerweile, ich habe gestern Abend nochmal geguckt, hat Ecosia knapp kurz vor 97 Millionen Bäume.
Kurz vor der 100 Millionen Marke.
Sind die Bäume tatsächlich auch alle gepflanzt?
Die auf dem Zähler sind, sind alle gepflanzt. Wir haben tatsächlich noch eine Menge Rücklagen von Geld, was noch nicht ausgegeben ist. Es ist tatsächlich für viele, ja, 1-2 Jahre, war sicher jetzt unser größter Bottleneck, die Baumpflanzprojekte zu finden. Also nicht das Geld reinzuholen, sondern tatsächlich das Geld auszugeben. Jetzt gerade hat sich so ein bisschen gedreht, weil durch Covid natürlich auch die Werbeerlöse gefallen sind. Also momentan ist es gut, dass wir da auch Geld auf der hohen Kante haben, was wir nutzen, weil wir natürlich diese Baumpflanzprojekte, die sind ja sehr langfristig angelegt. Mhm. Aber die im Zähler auf der Webseite sind, die sind alle gepflanzt. Ja. Mhm.
Das kann man übrigens auch gut sehen. Ihr habt ja eure Finanzberichte auch auf der Website komplett transparent stehen. Dann kann man sich Monat für Monat durchklicken. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich glaube, der März lief noch ganz gut. Mhm, im April ging es richtig bergab. Das war 50% Umsatz war auf jeden Fall weg, glaube ich. Ne?
Ja, 50%, also richtig krass. Und das ist natürlich bitter, weil ich meine, wir können die Operations wunderbar weiterfinanzieren, aber am Ende ist es eben das Geld, was bei den Baumpflanzprojekten fehlt, und es geht aber auch schon wieder hoch. Also eigentlich wie die Börsenkurse.
Ist das nicht verrückt? Gut, dass du es gerade ansprichst. Ich habe es gerade eben nochmal gehört. Also gerade in den USA, wir sind in einer wirtschaftlichen Rezession, in den USA wahrscheinlich noch mehr als hier in Europa oder in Deutschland. Und die Kurse spielen verrückt und gehen durch die Decke. Und das ist doch alles nur mit geliehenem Geld. Mm. Ist das denn noch gesund? Stell ich einen Investor des Jahres, weil du kurz die Frage.
Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ja auch eben BWL und VWL und studiert und interessiere mich für diese Themen. Aber es ist auch was meine Vorstellungskraft übersteigt. Also es gibt so ein paar fundamentale Trends. Also zum Beispiel jetzt der Nasdaq ist ja wieder auf Spitzenwert. Der Dow Jones noch lange nicht. Und die Technologiewerte profitieren, und das kann ich ja sehen. Also sehe ich auch in meinem Portfolio im Kleinen, alle, die irgendwie digitales Arbeiten besser machen, profitieren, und da sind die großen Werte da, und das ist auch wirklich fundamental getrieben. Wenn ich mir tatsächlich angucke, eben das geliehene Geld, wo das wieder herkommt, am Ende muss es Inflation geben oder es muss Aber das ist was, das ist so, das System ist da so komplex geworden, dass ich selber sage, so, keine Ahnung, ja, kann ich auch keine Prognose zu abgeben. Aber ich glaube, dass die Systeme eigentlich komplexer geworden sind, als was der Mensch begreift. Und das ist im ökologischen Bereich ja genauso. Das ist genau, glaube ich, das, was uns auch gut um die Ohren fliegen kann.
Absolut. Und das ist auch genau das, was uns in den nächsten Minuten noch beschäftigen wird. Ich komme nochmal ganz schnell zurück zu Ecosia, weil ein wesentlicher Bestandteil sind ja Eigentumsrechte. Tatsächlich auch in der Welt des Wirtschaftens, in der Welt der Marktwirtschaft, des Kapitalismus. Und du hast es gerade mal so kurz am Rande erwähnt. Ich finde diesen Zug aber durchaus bemerkenswert. Ihr quasi ja beide, Christian Kroll und du, eure Anteile in eine Stiftung gebracht und euch damit quasi enteignet, wenn man das so möchte, oder so erzählen möchte. Wie kam es dazu? Warum habt ihr das gemacht?
Die Idee ist jetzt ungefähr, glaube ich, 3 Jahre alt, dass wir irgendwann gemerkt haben, wir sind ja eigentlich eine Art Spendenorganisation. Also du als Nutzer stellst du auf Ecosia um, weil du willst, dass mit deinen Daten, deinen Suchanfragen nicht irgendwelche amerikanischen Konzerne gefüttert werden, sondern was Sinnvolles damit gemacht wird, nämlich Bäume pflanzen. Es gibt noch so ein paar Seiteneffekte. Ecosia ist private, also als Private-Suchmaschine perfekt unterwegs, genauso gut wie alle Privacy-Suchmaschinen. Es gibt so ein paar ökologische Themen, die wir bei Ecosia besser präsentieren. Also du siehst ökologische Informationen besser. Aber der Haupteffekt ist tatsächlich, die Leute wollen, dass mit ihren Daten und ihren Suchgeldern was Vernünftiges gemacht wird. Und da haben wir gesagt, irgendwie fühlt sich das schlecht an, davon irgendwie sich eine Scheibe abschneiden zu wollen. Das wäre wie wenn irgendwie Greenpeace noch 20% Profits rausziehen würde. Das würde sich schlecht anfühlen. Und dann haben wir gesagt, nee, wenn wir das richtig groß machen wollen, und das wollen wir, dann müssen wir es entkoppeln von persönlichen Profiten. Und diese Idee reifte dann und dann haben wir uns ja für diese Purpose-AG-Stiftung entschieden. Das ist also ein bisschen neueres Format, was auch gewisse Flexibilität lässt, also abseits des strengen Stiftungsrechts, aber trotzdem total wasserdicht ist. Was ja von Armin Steuernagel und seinem Team ganz, ganz gut vorangetrieben wird. Und die haben ja viele Unternehmen umgewandelt. Ja, also Einhorn ist ja eins der prominenten oder Waschbär und die Grundidee ist ja, ist jetzt auch nicht völlig neu, sondern es geht ja so in die Richtung auch eines genossenschaftlichen Modells. Die Mitarbeiter sind daran beteiligt, aber eben ohne Profit durch Exit und auch ohne, es ist auch so ein Kernelement von dem, was sie immer propagieren. Du hast Eigentumsrechte angesprochen, die Entkoppelung von Eigentum und Produktion, die wird immer größer. Also die Unternehmen gehören Private Equity Unternehmen, sie gehören Pensionsfonds an den Börsen, gehören irgendwelchen anderen Aktionären, natürlich auch Kleinaktionären, aber eher mehrere Schichten sozusagen Kapital bis zu dem, der am Ende die Arbeit macht. Und selbst der Vorstandsvorsitzende der meisten Unternehmen ist entkoppelt eigentlich davon und diese Entkopplung ist eigentlich nicht sinnvoll. In kleinen Familienunternehmen ist das kein Problem, da ist der Eigentümer, der die Arbeit macht, aber je größer Unternehmen werden, desto eher ist das entkoppelt und das ist sicherlich mit ein Grundproblem für viele nachgelagerte Probleme, eben dass die Leute kurzfristig handeln, Dinge einfach nicht so nachhaltig betrieben werden auf allen Ebenen. Soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit, wie sie sein sollten.
Genau, was ist für dich Nachhaltigkeit?
Gute Frage. Also ich sehe es tatsächlich in meinem Kosmos eher im ökologischen Kontext. Klar, soziale, andere Themen spielen auch mit rein. Die gehen auch meistens Hand in Hand. Man kann auch als Investor, man kann sehr stark sich auf soziale Nachhaltigkeit fokussieren und wirklich auf faire Bezahlung und faire Arbeitsbedingungen und vieles achten. Das tue ich sicherlich auch, aber ich gucke schon primär auf, ist das ökologisch nachhaltig und im Prinzip auch nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern ökologisch positiv. Ja, wenn ich jetzt also meine Investments nehme, jetzt wie zum Beispiel Ecosia, die sind ja nicht nur nachhaltig in dem Sinne, dass sie keinen Schaden anrichten, sondern sie haben ja einen massiven negativen CO2-Footprint dadurch, dass wir eben aufforsten. Also vielleicht auch mal zum Vergleich, es wird ja immer gesagt, so ja, Google ist auch irgendwie CO2-neutral. Irgendwie sind das, ich habe die exakten Werte, habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es sind irgendwie, eine Suchanfrage macht irgendwie 3 Gramm CO2, was nicht nichts ist. Und das gleicht Google auch aus, ist aber auch nicht so schwierig. Aber der positive Effekt, den durch Ecosia erzielt wird, über die Zeit, die dieser Baum dann wieder wächst, sind irgendwie mehrere Kilo pro Suchanfrage. Also die Verhältnismäßigkeit zwischen dem, was nicht an Schaden angerichtet wird und dem, was positiv gemacht wird, die ist enorm groß.
Ist das denn ein Modell, wo du meinst, das könnte zukunftsweisend auch wirtschaftlich nachhaltig sein? Also das Stiftungswesen, das oder wie du es jetzt ausgedrückt hast, auch das Genossenschaftswesen. Wir haben also im Vergleich, jetzt sieht man es ja vielleicht auch aktuell wieder, die Gewinne werden privatisiert, weil viele Leute auch ganz smart sind und wissen, wie es geht. Und das ist auch okay so. Ne? Ich bin ja jetzt kein Fundamentalkritiker gegen diese Systeme. Die Verluste werden aber sozialisiert und werden der Allgemeinheit quasi aufgetragen. Und da haben wir mannigfaltige Beobachtungen in den letzten Jahrzehnten gehabt. Allen voran natürlich in der Finanzkrise vor 10 Jahren so ungefähr. Wie kann sich das System so nachhaltig gestalten, dass auch zukünftige Generationen von dem Wohlstand profitieren können?
Ja, ist eine gute Frage. Also es ist genau, das ist auf der staatlichen Ebene ein Problem, so wie du gesagt hast, dass eben Gewinne privatisiert werden und Verluste sozialisiert werden. Auf der Unternehmensebene auch. Genossenschaften sind sicherlich da eine mögliche Lösung für. Ich bin auch jetzt nicht grundsätzlich gegen Unternehmertum, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch viele Unternehmen, die einfach ganz klassische Unternehmen sind. Ich glaube, es täte nur gut daran, wenn alle auch drüber nachdenken, nicht nur, was ist irgendwie der kurzfristige Gewinn, sondern wie macht eine Sache langfristig Sinn und sich da auch selber in den Spiegel gucken würden.
Was gar nicht so einfach ist. Ne? Also erstmal Glückwunsch dazu zum Investor des Jahres. Du hast beim Deutschen Startup Award den Preis bekommen. Was war die Jurybegründung? Warum hast du den bekommen, den Preis?
Gute Frage, weiß ich gar nicht mehr. Der Abend war so eindrucksvoll. Ich weiß gar nicht mal, ehrlich gesagt, gute Frage. Muss ich mir mal, das war eine kurze Laudatio, nur die haben es dann auch, sie sind völlig aus dem Zeitplan gekommen und dann waren die tatsächlichen Laudatio, die war dann, glaube ich, bei jedem nur noch irgendwie 30 Sekunden, aber ich weiß es gar nicht mehr.
Okay. War das, also wenn du es nicht weißt, ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt die Nachfrage wäre, war das auch wegen deines Investments in Ecosia oder den nachhaltigeren Themen oder war das einfach, weil deine Unternehmen, in die du investiert hast, so performant waren?
Also ich glaube, es war ein bisschen beides. Sicherlich ist es ein dankbareres Thema, ökologische Themen auch auszuzeichnen, als wenn jetzt jemand nur auf schnellen Profit geht. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Waffenunternehmen erfolgreich investiert hätte, hätte ich den Preis sicherlich nicht bekommen. Zum anderen habe ich tatsächlich jetzt auch bei den klassischen Sachen und auch bei Ecosia sicherlich eine gute Performance, weil das ist ja genau die Herausforderung, auch ökologische Unternehmen skalierbar zu machen. Das finde ich immer eine der größten Herausforderungen, weil es gibt ja ganz viele tolle Leute da draußen, die super ökologische oder soziale Ideen haben, aber das hilft alles nichts, wenn das nachher ein kleines Grüppchen von Leuten ist, die Sachen lokal machen, sondern es muss skaliert werden. Deswegen finde ich eben Gründer, die groß denken, auch einfach immer toll. Hier ein anderes Beispiel, wo ich ja auch vor einer Weile investiert habe, ist Surplus, der Supermarkt und Online-Shop, der Lebensmittel rettet, die entweder kurz vor oder kurz nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Ja, und wir wissen alle, irgendwie das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht irgendwie sofort tödlich ab, sondern heißt, kannst die Sachen noch bedenkenlos teilweise jahrelang essen. Und der Gründer ist wirklich auch jemand, der hat ja diese Foodsharing-Bewegung mit aufgebaut und der denkt wirklich groß. Und das ist das, was ökologische und Impact-Investments auch brauchen und noch mehr brauchen. Und ich glaube, da habe ich über die Zeit auch so ein bisschen einen Blick dafür entwickelt, wer hat einfach nur das Herz am rechten Fleck und wer hat das Herz am rechten Fleck, aber will es auch wirklich groß machen. Und das davon brauchen wir halt mehr.
Gibt es denn da, also gibt so in deiner Wahrnehmung nach Gründer, Gründerinnen, die im Social-Bereich, im Impact-Bereich, im grünen Bereich was gründen möchten, müssen die noch eine Farbe mehr mitbringen als, ich sage jetzt mal so, herkömmliche Gründerinnen? Auf was achtest du da sonst noch?
Ja, also die Farbe, die sie mitbringen sollen, ist wirklich dieser Wille zu gewinnen und der Wille, richtig, eine Sache richtig groß zu machen und wirklich in der Welt was zu verändern. Das ist nochmal was anderes, als einfach nur zu sagen, ich tue das Richtige und fühle mich auch dabei wohl. Und es gibt tatsächlich viele Gründer in dem Impact-Bereich, die wirklich sehr gute und sympathische Menschen sind, die aber eigentlich gerne in ihrer Komfortzone bleiben. Und die Komfortzone ist halt irgendein kleines Lädchen zu machen mit drei Leuten oder ein Team, was irgendwie lokal was macht. Und das ist alles gut und nett, aber um wirklich was verändern zu können, muss man halt auch diesen Willen zu haben, auch diesen Willen zu gewinnen, aber dann für das Richtige zu gewinnen. Und das hat eben zum Beispiel eben ein Christian Koll von Ecosia oder ein Raphael Fellmer von Surplus, um mal ein paar Beispiele zu nennen, diesen Willen, auch eine Sache wirklich groß zu machen, auch den langen Atem, das zu tun. Das ist ja nochmal die andere, diese Beständigkeit, einen Marathon durchzustehen und nicht irgendwie einen Sprint hinzulegen und dann zu sagen, ja, jetzt müsste das Ganze aber mal groß sein. Weil jede Unternehmensgründung, egal ob Impact oder nicht, ist eben ein Marathon.
Und für dich als in diesem Fall Impact-Investor, ändern sich die Metriken in der Beurteilung des Investments da? Also KPI war natürlich dann die Gewinnerwartung, was sieht die Umsatzentwicklung, die Marktanteilsbetrachtung und so weiter und so fort. Gibt es da noch eine weitere Dimension, nämlich das Soziale so und wie lässt sich das messen?
Ja, gute Frage. Das ist ein ganz eigenes Feld nochmal, die Messung von Impact. Wir versuchen gerade, also wir haben mit Ecosia gerade auch eine Initiative, wo wir überlegen, einen Venture Fund auch nochmal aufzuziehen, um sozusagen Ecosia als Blueprint zu nehmen und dann noch weitere Unternehmen dieser Art zu finanzieren und zu helfen, groß zu machen. Und da beschäftigt uns tatsächlich dieses Thema, wie messen wir CO2-Impact? Und sozial ist nochmal schwieriger, also sozialen Impact oder anderen Impact zu messen ist nochmal schwieriger, aber CO2 ist schon schwierig genug, aber da gehen gehen wir tatsächlich. Da stehen wir aber noch relativ am Anfang, aber da gibt's natürlich Ansätze.
Jetzt, ich bleibe ein bisschen im Nachhaltigkeitsbereich, das ist ja tatsächlich auch Titel dann dieses Podcast. Also in welchem Bereich würdest du jetzt investieren wollen gerade? Was ist so gerade der heißeste Scheiß für dich als Investor? Gibt es das überhaupt?
Ich glaube, das gibt es gar nicht. Also ich versuche mich da auch von zu lösen, von solchen Hypes wie jetzt Blockchain oder andere Dinge. Ich versuche mit gesundem Menschenverstand an was ranzugehen und zu sagen, auch mich zu fragen, würde mich das als Kunde irgendwie interessieren und glaube ich daran. Ich versuche auch jedes Produkt, gibt ja im Startup-Bereich diesen Bereich des Dogfoodings, dass man seine eigenen Produkte immer nutzen sollte. Das gilt für Startups, gilt aber auch für Investoren meiner Ansicht nach. Also ich versuche wirklich eben bei Surplus regelmäßig zu bestellen. Ich habe mir jetzt mit Zola eine Solaranlage aufs Dach geholt, weil ich einfach mal diesen ganzen Prozess durchspielen wollte, den Zola anbietet. Also so versuche ich halt wirklich jedes Produkt auch irgendwie selber zu nutzen und so gehe ich tatsächlich auch an Investment dran. Ich versuche wirklich zu sagen, ist das was ich nutzen würde und auch was andere nutzen würden, mit denen ich dann spreche. Das ist natürlich im B2B-Bereich ein bisschen schwieriger als im B2C-Bereich, aber auch da ist es möglich, das irgendwie zu testen. Da würde ich dann halt mit meinen Startups sprechen und ich versuche mich zu lösen davon, so gibt es irgendwie einen heißen Scheiß oder so, weil eigentlich sind auch diese Trends oft echt kurzfristig.
Das ist also, gerade eben kam mir kurz die Frage, also eine kurze Inventur deiner Investments mal zu machen. Also kannst du mir sagen, wie viel Companies und wie viele Unternehmungen du investierst gerade insgesamt?
Also ich habe insgesamt so um die 20 Sachen und davon ist vielleicht so ein Drittel im Nachhaltigkeitssegment.
Okay.
Und der Rest ist klassische Software.
Ja. Wenn deine Kinder jetzt gründen wollen würden, sind ja jetzt noch ein bisschen jünger natürlich, ne? Aber wenn sie jetzt gründen wollen würden, würdest du sie dabei unterstützen? In welchem Bereich?
Ich würde sie schon unterstützen. Also ich bin bei meinen Kindern, also sie sind noch ein bisschen jünger, aber ich würde erstmal versuchen, die sollen das machen, worauf sie wirklich Lust haben. Und wenn sie gründen, fein, wenn sie nichts gründen, ist das auch super, aber sie kann auch sein, dass sie was anderem gründen. Also ich glaube, mein Älterer zum Beispiel, der würde eher eine Filmproduktion gründen, also das, was du hast, als ein Unternehmen. Er sagt immer, das, was ich mache, hier den ganzen Tag am Computer sitzen, total langweilig. Also ich glaube, sie grundsätzlich bin ich bei Menschen und bei meinen Kindern natürlich ganz besonders der Meinung, sie sollen das machen, worauf sie wirklich Leidenschaft haben. Ja, da achte ich auch bei Gründern drauf und natürlich würde ich es unterstützen, aber die sollen nicht versuchen, irgendwie in meine Fußstapfen zu treten oder das zu machen, was ich gut finde. Das ist, glaube ich, Quatsch.
Und du selbst? Ja. Ich meine, so jetzt nochmal so der Captain an Bord, Ärmel hoch und nochmal auf der Brücke stehen und selbst ein eigenes Unternehmen gründen, wo man operativ jeden Tag da auch 8 Uhr morgens im Office sitzt und sagen, das Ding ziehe ich hoch. Ist das für dich vorstellbar?
Ich habe eine Sache noch, die, wo ich auch so semi-operativ bin, das ist im SaaS-Bereich, nennt sich irgendwie SaaS Group, das ist so ein Vehikel und da bin ich tatsächlich recht operativ. Und ich habe tatsächlich auch Spaß. Ich bin auch eben in den Unternehmen, wo ich Investor bin, bin ich viel mehr hands-on als viele andere. Also ich kümmere mich auch, wenn der Gründer es will, auch gerne um Themen, die jetzt nicht klassischerweise ein Investor sind und glaube, werde deswegen auch von den Gründern geschätzt, eben als jemand, der eben nicht so eine Finanzbrille auf hat, sondern der einfach auch als Unternehmer schon viele Sachen gemacht hat und da versuche ich tatsächlich auch zu helfen und so, dass das füllt mich tatsächlich auch aus.
Ich habe noch 2, 3 Fragen ganz am Schluss für dich mitgebracht und zwar mit einer Bitte um eine schnelle Antwort.
Okay.
Ecosia kompensiert natürlich. Das Geschäftsmodell ist natürlich, dass man also mit Nutzern quasi, also mit Suchanfragen Anteile an einem Teil eines Baumes erwirbt und dieser Baum dann später auch gepflanzt wird. Das ist ein Kompensationsmodell. Welches Problem löst Kompensation nicht?
Also vielleicht muss ich erstmal widersprechen, Ecosia ist ja kein Kompensationsmodell im Sinne, dass der CO2-Footprint von Suchanfragen kompensiert wird. Wie gesagt, das sind 3 Gramm und jede Suchanfrage hat positiv gesprochen bei Ecosia mehrere Kilo negative Emissions. Von daher ist das vielleicht nicht so das ideale Beispiel. Die Frage, die du gestellt hast, ist sehr, sehr berechtigt. Kompensation löst, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Autos oder Flugreisen denke, löst nicht das Problem, dass die CO2-Emissionen entstanden sind und entstehen. Und eine Flugreise sollte man sich 2-mal, 3-mal überlegen, ob die wirklich nötig ist. Ja, wir sollten uns, glaube ich, trotzdem noch besuchen und Völkerverständigung und über den Horizont gucken ist auch ein Wert, aber tatsächlich muss man da schauen, ist Kompensation wirklich was man als Endziel sozusagen haben möchte.
Was ist für dich wichtiger, Strategie oder Vertrauen?
Ich glaube Vertrauen. Wenn wir jetzt auf Gründung gehen, würde ich sogar noch wichtiger, ist einfach das Tun. Das Tun, die Execution, wie man so schön sagt. Aber das Vertrauen ist dann doch wichtiger noch als die Strategie.
Ja. Letzte Frage. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem coolen Wort für Nachhaltigkeit. Kannst du mir helfen, Tim?
Ein cooles Wort für Nachhaltigkeit, gute Frage. Gut, die englisches Wort ist ja Sustainability, aber ist jetzt auch nicht cooler. Man müsste sich bei Orwell, also 1984, die haben ja diese Neusprache, müsste man sich bedienen aus dieser Logik und das aber ins Positive spinnen. Fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber es ist eine gute Frage. Ich denke mal drüber nach. Ich sag dir Bescheid, wenn mir was eingefallen ist.
Cool. Ich glaube, das ist auch genau das Problem, dass Nachhaltigkeit noch nicht cool ist. So, let's go. Tim, ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute und auf bald.
Danke dir. Bis bald.
So, das war die 47. Ausgabe des Slalom-Podcasts. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir gehen mit großen Schritten auf die 50 zu. Ich hoffe, euch hat diese Episode mit dem großartigen Tim Schumacher gefallen. Wenn dem so ist, abonniert den Podcast doch, leitet das gerne an Freundinnen und Freunde weiter. Seid dabei, wenn ihr Themenvorschläge habt, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Lob, ich bin für alles offen, schreibt mir gerne eine Mail an slalom@fframe.de. In 14 Tagen geht es weiter. Diesmal, kleiner Spoiler, mit den beiden Deutschland-Geschäftsführern von Oatly, den Haferdrinkhersteller. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und auf bald.
Slalom. Der Slalom-Podcast ist eine Produktion von F-Frame.